Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bestreiten das Finale in Wimbledon 2025. Zum sechsten Mal hintereinander wird der Sieger eines Grand Slams Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz heißen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, nicht an meiner Seite heute Philipp, das haben wir schon gestern besprochen. An meiner Seite heute ein Stargast wieder, nicht Lukas Zander. Heute habe ich Matthias Kammann vom NDR dabei. Hallo Matthias.
Hallo Andreas.
Ich habe es gerade schon erwähnt, zum sechsten Mal hintereinander heißt entweder der Sieger Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz. Wir sind in einer neuen Ära.
Ja, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und nach den heutigen Ereignissen und auch nach den heutigen Aussagen von Novak Djokovic muss man auch sagen, dass er das auch so sieht, dass er möglicherweise in seinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr mithalten kann, und das hat nicht damit zu tun, dass er nicht mehr auf dem Niveau spielen kann, aber dass sein Körper einfach offensichtlich kein Grand-Slam-Turnier mehr durchsteht, mitmacht. Und deshalb hat er, glaube ich, so habe ich ihn eben verstanden in der Pressekonferenz auch gesagt, ich kann mit diesen beiden und vielleicht auch zwei, drei anderen auf Dauer nicht mehr mithalten, wenn es über drei Gewinnsätze geht, weil ich es einfach nicht durchstehe. Das muss ich mir auch eingestehen. Er hat ja auch die ganze Zeit gesagt, er fühlt sich eigentlich spielerisch voll auf dem Niveau. Aber nicht, wenn er dann solche blöden Geschichten erlebt, wie gegen Cobolli, so blöd. Ja. Zwei Punkte vor dem Match gewinnen, da so doof auszurutschen. Ja, das war ja heute offensichtlich, es war ja kein Match.
Lass uns nachher über das Match sprechen. Ja. Wenn du jetzt schon mit Djokovic angefangen hast, dann können wir auch gleich über Djokovic sprechen. Weil ich hatte für drei oder vier Sekunden, hatte ich das Gefühl, als die Pressekonferenz von Novak Djokovic heute angekündigt worden ist, dass er vielleicht zurücktritt, dass er vielleicht sagt, okay, komm, ich hau in den Sack, das brauche ich alles nicht mehr. Er hat dann gesagt, ich hoffe nicht, dass das mein letztes Wimbledon war, ich plane hier wieder herzukommen. Also er hat überhaupt keinen Ansatz davon gezeigt, dass er in irgendeiner Weise zurücktreten wollte. Er hat auch selber schon vor ein paar Tagen schon gesagt, wenn es nach mir ginge, würde ich das Ganze noch drei, vier Jahre weitermachen. Aber das ist der
Körper. Er hat doch auch mal von Los Angeles Olympia gesprochen, genau, dass das ein Fernziel ist. Und dann hat er eben gesagt, er kann jetzt so direkt nach dem Match nicht sich hier hinsetzen und sagen, wie es die nächsten sechs Monate weitergeht. Aber genau wie du sagst, er hat nicht eine Sekunde über möglichen Rücktritt nachgedacht, gesprochen. Ja. Nachgedacht hat er vielleicht schon mal drüber, aber kommt, glaube ich, für ihn im Moment nicht in Frage. Und warum auch? Wenn er noch Spaß dran hat, er ist absolut auf dem Niveau, das er braucht. Aber es ist halt die Frage, ob es für drei Gewinnsätze reicht.
Er hat gesagt, dass er, dass Alcaraz und Sinner momentan einige Level über den anderen sind, dass er zufrieden ist. Er hat alle drei Halbfinals erreicht von den Grand Slams, aber es ist halt ein Turnier, was über zwei Wochen geht, siebenmal drei Gewinnsätze, dass er das nicht mehr so richtig schafft und dass er da dem Alter Tribut zahlen muss und dass er dort nicht mehr die Chancen hat wie früher und dass er da selber, dass ihn das selber ärgert, aber er einsehen muss, dass er, dass der Körper da dann das Wear and Tear einfach nicht mehr mitmacht, so hat das ausgedrückt. Also Novak Djokovic war extrem enttäuscht über seine Niederlage heute. Dann lass uns doch gleich mal über dieses zweite Halbfinale sprechen von Novak Djokovic und Jannik Sinner. Ich hatte vor dem Match noch gedacht, vielleicht ist Novak Djokovic nochmal zu einer Leistung imstande, wie zum Beispiel letztes Jahr Olympia in Paris. Er hat auch diese Woche oder in zwei Wochen immer mal wieder im Kleinen so Leistungen gezeigt, wo man gedacht hat, das gibt's doch gar nicht. Wo er gegen Cobolli von 2-2 auf 6-2 weggegangen ist, wo er immer mal wieder gezeigt hat, bis hierher und nicht weiter, einen Riegel vorgeschoben hat, einfach mal so 4-5 Spiele unschlagbar schien. Aber er kann es anscheinend nicht mehr über ein Level von zwei Wochen, oder?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das gerechtfertigt ist, ne? Also ich verstehe schon, dass er es auch selbst sagt, drei Gewinnsätze ist hart gegen die Superstars, die jetzt ihm nachgefolgt sind, Alcaraz, Sinner. Aber wir wissen ja auch gar nicht, wie es gewesen wäre, hätte er sich da eben nicht verletzt, weil das war ja von der ersten Sekunde an zu sehen. Deshalb habe ich das eben gesagt, es war kein Match. Es war ja kein Spiel, was ansatzweise auf Augenhöhe war. Das wusste Sinner auch, glaube ich, sehr, sehr schnell. War natürlich deshalb für ihn auch schwierig. Wie geht er damit um? Kommt er irgendwie auf einmal zurück und spürt keine Schmerzen mehr? Aber ich finde, man konnte es wunderbar erkennen an der ganzen Art und Weise, wie Djokovic auf dem Platz stand. Der hat überhaupt keine Sekunde dran geglaubt, dass er eine Chance hat, das zu gewinnen. Er hatte null Spannung aus meiner Sicht. Er hat keine Emotion auf dem Platz gehabt. Er hat einfach lethargisch dagestanden und hat, glaube ich, dem Veranstalter, dem Publikum gegenüber einfach nicht absagen wollen, zurückziehen wollen. Hat er auch alles schon erlebt hier von anderen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als Nadal aussteigen musste, nachdem er im Viertelfinale gewonnen hat und das Halbfinale dann nicht gespielt
letztes
hat.
Letztes Jahr Alex de Menor, der das Viertelfinale gegen
Djokovic nicht antreten. Also das gibt es ja häufiger und das will man natürlich den Zuschauern nicht zumuten. Und er hat ja wenigstens ein paar spektakuläre Bälle spielen können. Aber ich glaube, es war völlig klar, dass hier nichts möglich ist.
Ja.
Und deshalb finde ich es so wahnsinnig schwer, dieses Match jetzt zu bewerten, so wie du das eben auch angefangen hast. Ist er noch in der Lage und so? Kann man nach dem Match nicht sagen. Kann man nach vielen anderen Matches aber schon sagen, gegen Kobolli, der super gespielt hat, den, wie er den geschlagen hat, wie er selbst auch sagt, gegen Kecmanovic hätte er, oder Kecmanovic, ich weiß gar nicht, Kecmanovic, sagen alle anders, da hat er gesagt, dass er unfassbar gut gespielt hat und hat er auch. Und er hat, genau wie du sagst, immer mal wieder Streaks gehabt, wo du gesagt hast, wow, ey, wie er noch das in der Lage ist zu spielen. Also ist er mit denen auf Augenhöhe. Aber heute war einfach leider nichts zu bewerten für mich.
Ich gehe vielleicht, oder ich bin vielleicht naiv an diese Sache rangegangen, aber ich habe im ersten Satz noch gedacht, dass er halbwegs fit ist. Und da empfand ich schon die Leistung von Jannik Sinner, die wir auch mal einmal gerade einschätzen müssen, empfand ich schon wieder als so, wie man ihn dann auch in vielen Phasen des Jahres gesehen hat, dass er wirklich mit einer geradezu kühlen Präzision
klinisch
seine Dinge durchbringt, dass es da wenig, also das ist alles, das sieht alles aus wie ein automatisierter Prozess. Ja. Da gibt's nichts in irgendeiner Weise, was man dran bekritteln kann oder so, sondern das ist einfach unglaublich präzise, wie er spielt. Und das fand ich gerade im ersten Satz sehr eindrucksvoll.
Ich muss sagen, dass ich das erste Spiel heute, wir haben uns aufgeteilt, einer macht das erste, einer das zweite Spiel. Ich habe das erste gehabt, war dann kurz das Trinken, Kleinigkeit essen, kam zurück, dann kam ich zurück bei 4-2 im ersten für Sinner. Und da habe ich nur zu Lars gesagt, meinem Kollegen, der reagiert ja gar nicht, der macht ja gar nichts nach dem Fehler jetzt zum Beispiel. War es jetzt schon die ganze Zeit so? Und dann sagt er, ja. Also er hat überhaupt gar nicht dieses versprüht, dass er hier unbedingt will und dass er sich, weil der ärgert sich ja sonst über vergebene Möglichkeiten, über Punkte, die er hätte machen müssen und über einen Break, was er kassiert. Da gibt's ja keine Nicht-Reaktion von ihm normalerweise. Und das ist mir halt so dermaßen aufgefallen, dass da so wenig kam. Und das wurde natürlich immer kräftiger und immer stärker, weil dann war auch spätestens Anfang des zweiten klar, dass nichts mehr geht. Als er gleich wieder seinen Aufschlag verloren hat, hat man es einfach gesehen, dass er nicht kann.
Ja. Djokovic ist jetzt ausgeschieden. Er ist a thing from the past in diesem Turnier. Hast du mehr in diesem Match jetzt gelernt über das, was Jannik Sinner zu leisten imstande ist?
Kann ich jetzt nicht sagen, aber du hast es ja eben so benannt als so sachlich, so kühl, so klinisch. Ich finde es halt irre, wie gut der mittlerweile aufschlägt, wie präzise der aufschlägt, wie der genau die Punkte trifft, die er, glaube ich, treffen will. Auf 2-3 Zentimeter hat man manchmal das Gefühl. Er ist einfach, und das finde ich anders als die letzten Jahre hier, er bewegt sich auf diesem Rasen einfach anders.
Ja.
Das ist, und das hat er auch immer gesagt, das ist auch ein Erfahrungswert, den man braucht. Wir werden jetzt hier gleich von der Anlage verwiesen, weil die Grounds geclosed werden. Aber ich glaube, wir dürfen noch ein bisschen länger bleiben. Also auf jeden Fall finde ich das bezeichnend, wie gut er sich bewegt, wie wohl er sich fühlt auf dem Rasen, wie gut er von links nach rechts und wieder zurückkommt. Ja. Das war nämlich, und das ist ja das Problem für viele, diese Richtungswechsel. Damit hat er gar kein Problem mehr, hast du das Gefühl?
Ja, genau.
Und deshalb wird es auch für Carlos Alcaraz am Sonntag brutal schwer. Weil der kann das mittlerweile oder der konnte das schon vorher. Das hast du eben auch im ersten Match gesehen, wie der sich leichtfüßig bewegt. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber das, finde ich, ist eine Veränderung zu den Vorjahren auf Rasen. Und dass der sich sowieso unfassbar verbessert hat über körperlich, wie stabil der ist. Er war immer stabil, aber ich finde, das wird immer noch mehr. Und steht immer richtig.
Ja. Ich will den Vergleich eigentlich schon ein paar Tage bringen. Leider ist Philipp in der Popkultur nicht so ganz zu Hause. Wäre Yannick Sinner eine Serienfigur, dann wäre er Dexter. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast.
Dexter ist mir ein Begriff, aber ich habe es nie gesehen.
Der hat mit einer bemerkenswerten Präzision seine Opfer eingetütet und eingetuppert.
Bin nicht so ein Fan von diesen Crime-Geschichten, wo es wirklich so blutrünstig ist. Ich mag das nicht so gern sehen.
Und der legt halt vorher fest, wo er seine Leute umbringt und kleidet dann den Raum aus mit ganz viel Plastikfolie und so. Der weiß ganz genau, was zu tun ist. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich an Yannick Sinner momentan denke. Weil der seziert seine Gegner auch so. Und das in den besten Fällen so, dass man hinterher denkt, ja, war ja ein langweiliges Match, keine Chance und so weiter. Aber was dahinter steckt, hinter der Präzision und hinter diesem Spiel von Yannick Sinner, das wird zwischendurch gar nicht mal so erkennbar. Das ist ja der große Unterschied zu Alcaraz. Bei dem siehst du ja, bei dem erlebst du ja das Match. Und da erlebst du ja auch, wie er spielt und dass er zwischendurch mal auch den schwierigeren Ball spielt, damit es schöner aussieht und so. Das ist bei Yannick Sinner nicht so. Und deswegen so ein kleines
Bisschen. Deshalb meinte ich eben auch das Wort, das ist auch sachlich. Ne? Also er spielt das, was er braucht. Und das kann er aber auch zu jedem Moment, hast du das Gefühl. Und das ist natürlich auch eine Gabe, die er sich hart erarbeitet hat, hat Klar. er heute auf dem Platz gesagt, dass er weiß, und das wollte er, glaube ich, auch mal so in der Form sagen, ich weiß gar nicht, ob er das schon häufiger gesagt hat, aber dass er weiß, wie viel Arbeit,
ja,
er hat den sich als Esel zuerst genannt, aber egal, von sich und seinem Team da drin steckt. Und das hat er heute irgendwie auf den Platz bringen wollen, das ist ihm gelungen. Er brauchte das gar nicht, aber am Sonntag wird er es brauchen.
Ich wollte das jetzt auch gar nicht in irgendeiner Weise werten, dass dieser Unterschied zwischen ihm und Alcaraz sind zwei Wege, erfolgreich zu sein. Bei der einen ist es halt, bei einer Art ist es halt etwas erlebbarer als bei der anderen Art.
Ja, das ist, glaube ich, auch eindeutig, dass Carlos Alcaraz einfach die Leute mehr packt. Das ist irgendwie klar. Das ist so die Bewunderung für das, was Sinner tut, die ist, glaube ich, sehr groß. Aber die Freude an dem Erleben ist einfach bei Alcaraz größer. Das ist so. Und trotzdem glaube ich, dass das Sonntag nicht so sein wird, dass alle für Alcaraz sind, sondern dass das eher so ist hier. Es ist die Freude auf dieses Match und dieses Match-up und auf die mögliche Revanche nach diesem unfassbaren Spiel in Paris, was kaum zu steigern ist, was Sinner auf dem Platz auch gesagt hat. Er weiß schon sehr, dass es eigentlich nicht besser geht, aber sie werden es trotzdem versuchen.
Zuschauer können das nur fand enttäuscht ich schon werden, nach dem, was vor 4 Wochen passiert
ja,
ist.
Ja, man kann sich nur wünschen, dass sie es nicht gesehen haben.
Ja, genau. Yannick Sinner hat also mit 6:3, 6:3, 6:4 gewonnen, steht im Finale gegen Carlos Alcaraz. Der hat heute das erste Match des Tages gegen Taylor Fritz gewonnen mit 6:4, 5:7, 6:3 und 7:6. Und wir können gleich noch ein bisschen mal über einzelne Phasen des Matches sprechen. Ich würde allerdings gerne über die Phase ab dem 4:6 im Tiebreak des vierten Satzes sprechen. Es ist der Stil eines Champions oder die Vorgehensweise eines Champions, auch sich aus schwierigen Situationen rauszuretten. Carlos Alcaraz heute den fünften Satz verhindert hat und dieses Match in 4 Sätzen gewonnen hat, ist absolut großartig gewesen.
Ja. Also wir haben uns auch, Lars und ich, geknufft, so ungefähr unfassbar, wie er diese letzten 4 Punkte gespielt hat. 4-6 hinten, 8-6 gewonnen in Tiebreak.
Einmal bei Aufschlag von Taylor Fritz.
Das ist der Entscheidende gewesen. Und da hast du so richtig, finde ich, gesehen, dass dann in dem Moment auch diese Spielfreude ja nicht weggeht, aber die steht nicht mehr im Vordergrund, sondern dann ist der so konzentriert drauf und weiß genau, was er will und hat einen Plan und zieht den auch durch und macht auch keinen Fehler dabei. Mhm. Also das war unfassbar. Ich meine, er hat 4-1 geführt im Tiebreak. Wir haben alle schon gesagt, oh, ist erledigt. Ja. Und dann spielt Taylor Fritz aber auch 5 Punkte, wo man nicht sagen kann, Alcaraz hat die jetzt weggegeben, sondern er hat sich jeden einzelnen erarbeitet. Und dass er es dann nochmal drehen kann Das war wirklich genau, wie du sagst, Champion-like. Also das hätte auch Djokovic nicht besser machen können.
Nein, das hätte er nicht besser machen können. Und das war etwas, wo ich dann gedacht habe, das ist ja auch das, was wir vor 4 Wochen gesehen haben. Wir müssen immer wieder auf das French Open-Finale referenzieren, wie Carlos Alcaraz damals die 3 Matchbälle abgewehrt hat, zum Beispiel im dritten Satz, wie er zurückgekommen in dieses Match.
Aber die waren nicht so grandios wie jetzt. Da hat Senna ihm auch was gegeben.
Damals hat
Senna. Aber hier hat, meine ich, beim Matchball von Fritz, Satzball von Fritz bei eigenem Aufschlag, hat er einen ersten retourniert. Mhm. Aber sowas von Cross hinten ins Eck, dass Fritz sofort in der Defensive war.
Ja.
Und dann gab es noch 2 weitere Schläge und dann war das sein Punkt.
Ja.
Das war anders als gegen Sinner damals. Der hat Fehler gemacht.
Ja, der 2. Matchball von Sinner damals gegen Alcaraz, der wird ihn wahrscheinlich heute noch im Schlaf begleiten. Alcaraz hat gegen Taylor Fritz im ersten Satz gleich sofort das erste Break geholt, beziehungsweise das erste Aufschlagspiel von Taylor Fritz geholt. Danach war es ein sehr klares Spiel, wo Taylor Fritz wenig Chancen hatte beim Aufschlag von Alcaraz. Alcaraz hat das sehr, sehr sehr, sehr gut gelöst und hat Taylor Fritz nie reingelassen. Und was mir heute aufgefallen ist, mal wieder, das war von Anfang an, hatte man das Gefühl, Carlos Alcaraz hat hier heute sowas von Bock. Er war vom ersten Punkt an, war er darauf bedacht, die Initiative zu übernehmen, nicht irgendwie reinzukommen oder so. Er hat von Anfang an das Tempo hochgehalten und das Tempo bestimmt. Und das hat mich heute so beeindruckt. Er hat immer mal wieder Phasen, wo er mal so einen kleinen Schlenker drin hat oder wo er einfach mal vielleicht ein bisschen Konzentration verliert. Heute von der ersten Sekunde an war er da.
Ja, aber ich fand auch sehr bezeichnend, wie dieses Spiel langsam gekippt ist.
Mhm.
Er hatte nämlich bis zum, 3-3 im zweiten, hatte er nicht einmal einen Breakball, nicht mal einmal Einstand gegen sich.
Und hatte bis zum Mitte des ersten Satzes 1 oder 2 Punkte nach dem ersten Aufschlag verloren.
Er hatte die ersten 15 alle beim ersten Aufschlag gemacht und dann hat er das erste Mal beim ersten Aufschlag einen Punkt verloren. Kurz darauf im nächsten Spiel hat er das erste Mal einen Breakball gegen sich gehabt. Im darauffolgenden Spiel war Fritz ohne Breakball, aber war auch wieder bei 30 beide. Und dann bei 5-6 verliert er seinen Aufschlag zu 0. Das war so richtig, es ging so, also es steigerte sich, wie Fritz mit dem Aufschlag von Alcaraz klarkam.
Fritz hat
dann
super reingespielt.
Und dann kam die Szene, die ich nicht verstanden habe.
Sag bitte.
Ja, der gewinnt den Satz 7-5 und geht 10 Minuten raus. Das war der erste Moment, wo Alcaraz nicht in Control war.
Ja.
Und da geht er raus und lässt ihn sich beruhigen, runterkommen. Und sofort beginnt der dritte Satz und Alcaraz hat schon wieder das Heft in der Hand. Das habe ich nicht verstanden, wieso er da rausgeht.
Das ist eine interessante Beobachtung, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich interessant, weil Taylor Fritz hatte zu dem Zeitpunkt wirklich so ein bisschen das Heft in der Hand. Wenn er den zweiten Satz verloren hätte, hätte ich es verstanden, dass er dann rausgeht.
Ja, genau, genau. Das hätte ich auch verstanden, aber er gewinnt ihn und geht raus. Entweder hat er so ein Selbstvertrauen gehabt, dass er sagt, so, jetzt bin ich drin, das stört mich jetzt auch nicht. Ich will hier einfach ein trockenes Hemd anziehen. Das hätte er aber auch auf dem Platz machen können.
Ja.
Also das habe ich echt nicht verstanden. Da hat er sich meines Erachtens rausgebracht. Und Alcaraz konnte sich sammeln und war ja sofort im dritten wieder vorn.
Ja.
Gleich wieder einen Break gemacht zum 3-1, glaube ich.
Ja.
Und dann war es eigentlich, wenn du mich fragst, ein total langweiliges Spiel. Weil es war, glaube ich, gar kein Ballwechsel mehr über 3 Schläge.
Mhm. Ja, weil
sie haben beide gut aufgeschlagen.
Ja, weil beide sehr dominant beim Aufschlag waren. Ne?
Und es war im Vergleich zu den ersten 1,5 Sätzen echt öde, das Spiel. Das hast du richtig bei den Zuschauern gemerkt. Die waren gelangweilt, ist das falsche Wort. Aber sie waren halt nicht mehr so wie am Anfang geflasht von dem, was Alcaraz da macht. Und sie waren natürlich dann, glaube ich, wieder versöhnt durch das Finale des 4. Satzes.
Ja.
Weil das war ja auch so ab 4-4 schon richtig toll wieder. Also richtig spektakulär und der Tiebreak war natürlich von der Dramaturgie großartig.
Wir hatten heute alle so ein bisschen wieder mit der Hitze zu kämpfen.
Ja.
Zwei Zuschauerinnen, die umgekippt sind, wieder auf der Tribüne, gerade in der Sonne auf den beiden Haupttribünen. Es ist kein Spaß momentan dort zu sitzen. Eine Zuschauerin ist schräg vor mir, ist die umgekippt auf den Treppen quasi noch. und die musste dann auch mit einer Trage rausgebracht werden und der ging es gar nicht gut. Es sind sehr, 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 sehr schwierige Bedingungen auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier. Es waren heute keine guten Bedingungen, beziehungsweise es war extrem warm. Hatten beide Spieler keine Probleme mit. Alcaraz, wir haben eben schon drüber gesprochen, hat diesen Tiebreak dann gewonnen mit 8-6. Ich würde aber trotzdem gerne noch einmal lobend Taylor Fritz erwähnen. Der hat lange Jahre so ein bisschen ein Schattendasein geführt. Sehr früh stark hochgekommen, galt als Riesentalent. Gleiche Zeit gewesen wie Alexander Zverev damals. Ne? Mhm. Ist dann sehr früh Vater geworden, hat sich so ein bisschen rausgezogen, beziehungsweise vielleicht auch nicht so den Arbeitsethos gehabt. Hatte nie so richtig den Sprung geschafft. Inzwischen ist er unter den Top 10 und zwar regelmäßig auch unter den Top 5, war hier an 4 gesetzt, hat seine Setzung bestätigt und scheint im Moment tatsächlich eine absolute Konstante in diesen späten Runden zu sein. Und er hat den großen Nachteil, dass jemand wie Carlos Alcaraz und jemand wie Jannis Sinner noch dabei ist. Den Nachteil hat auch Alexander Zverev momentan. Aber er hat sich absolut in dieser Weltspitze etabliert.
Ja, also ich glaube, es ist unbestritten. Es ist ja auch immer interessant, was die Spieler so selbst erzählen. Mhm. Und er hat ja gesagt, dass er in den letzten Jahren eigentlich immer so übermannt war von der Situation, oh, ich stehe jetzt im Grand Slam im Viertelfinale. Jetzt, dieses Jahr, hat er das Gefühl, ich gehöre dahin. Mhm. Und so verhält er sich auch. So spielt er auch. Und deshalb hat er auch die ersten zwei Runden überstanden hier.
Ja.
Ja, der hat wirklich eine harte Auslosung gehabt, gegen so einen Petschi Perikard zu spielen, der dir ständig 250 um die Ohren schlägt. Du kommst null rein. Anders. Ist ja noch schlimmer als er selbst. Mhm. Ja, und das dann nach 6-7, 6-7 umzubiegen und gegen Diallo auch in 5 zu gewinnen, war schon echt stark. Und das macht natürlich die Leute dann auch aus. Die gewinnen es dann und verlieren es eben nicht in 5 oder wie auch immer, sondern wenn du dieses Selbstvertrauen hast, und das, finde ich, hat er ausgeströmt. Und der war, glaube ich, auch, der war fertig heute, als er den Platz verließ. Das hat ihn kaputt gemacht, dass er diesen Tiebreak verliert, weil das zahlt nicht auf das ein, was er, glaube ich, von sich selbst mittlerweile erwartet und sieht, dass er jemand ist, der dahin gehört und der auch gegen die Besten der Welt gewinnen kann.
Er hat nach dem Viertelfinale gegen Karen Khachanov gesagt, wenn ich so serviere wie in den ersten zwei Sätzen, kommt kaum einer daran.
Genau.
Und das ist inzwischen sein Selbstverständnis, dass er diese großen Jungs auch schlagen kann, dass er mit seinem Spiel dann auch diesen großen Jungs gefährlich werden kann und dass er die auch besiegen kann. Und
ich glaube schon, wenn ich da reingehe, er betrachtet sich selbst als großen Jungen mittlerweile.
Ja, das glaube ich auch.
Und das ist der große Unterschied. Und das finde ich halt in der ganzen Attitüde, wie er hier auftritt, wie er auch in den Pressekonferenzen spricht, das ist anders. Mhm. Und das brauchst du, glaube ich, auch, um tatsächlich gegen die großen Jungs gewinnen zu können. Wenn du da immer noch mit Ehrfurcht rangehst, wirst du es nicht schaffen, vermutlich. Auf Dauer.
Jetzt kommt seine gute Zeit mit den Hartplätzen in Nordamerika.
Ja.
Da ist er letztes Jahr auch richtig, richtig gut gewesen. Finale bei den US Open hat er letztes Jahr gespielt. Auch da war er chancenlos gegen Jannik Sinner. Da kommt jetzt dann die Jannik Sinner-Geschichte, dass er auf den Hartplätzen der Beste ist, Carlos Alcaraz auf den natürlichen Plätzen anscheinend der Beste ist und so teilt man sich das im Moment brüderlich auf. Wir werden sehen, was dann in 6 Wochen passiert. Lass uns noch mal einmal gerade auf das Finale vorausschauen zwischen Alcaraz und Sinner. Was erwartest du? Wie gesagt, wir können und wir dürfen es einfach nicht mit dem French Open-Finale vergleichen. Das alles, was da nicht so gut ist wie damals das, dass uns das enttäuscht oder so.
Nein, es werden vermutlich andere Ballwechsel sein. Klar. Ja, wir haben da Ballwechsel erlebt, die waren 20, 25, 30 Schläge und in einem Tempo und in einer Variabilität, die wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Trotzdem, ich bin fasziniert von Alcaraz, was der so alles anstellt. Ja, wenn er dann auf einmal Surf and Volley mit dem zweiten Aufschlag spielt und natürlich auf einen Monster-Return einen Volley-Stopp spielt.
Ja, das sieht nie hektisch aus.
Der fühlt sich da bei all diesem wohl. Mhm. Und wie der, mein Lieblingsballwechsel war Alcaraz, Stopp, Fritz erläuft den, macht einen sehr guten Gegenstopp oder ja. Und dann kommt Alcaraz ran und spielt den Kurzcross an ihm vorbei, Taylor Fritz wirft sich, kommt aber trotzdem nicht hin und schrammt sich den Ellenbogen auf. Es war so die Lieblingsszene, das war so die Phase, wo ich gesagt habe, spektakulärer kann man es einfach nicht machen als der. Und ich glaube, dass es auch solche Momente geben wird. in dem Endspiel. Aber Sinner, wir kommen da wieder auf klinisch. Der wird viele Ballwechsel kürzer halten können und Alcaraz, glaube ich, vor andere Aufgaben stellen, als es Taylor Fritz heute getan hat.
Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sich die Entwicklung von Sinner auf dem Rasen auszahlen wird in diesem Finale. Weil er hat noch nie ein Finale gespielt. Die beiden haben schon mal gegeneinander in Wimbledon gespielt. Aber das Match ist Urzeiten her in Sinner und Alcaraz-Verhältnissen, beziehungsweise in den Zeiten. Das dürfen wir überhaupt nicht in irgendeiner Weise zu Rate ziehen, dieses Match. Alcaraz wissen wir, dass er seit 2 Jahren hier der absolute Champion ist und dass er zum 3. Mal hintereinander Wimbledon gewinnen kann. Und in der Zeit hat Sinner versucht, Boden gut zu machen. Und ich bin so gespannt, wie viel Boden er gut gemacht hat und ob er so viel Boden gut gemacht hat, dass er am Sonntag gewinnen kann. Ich habe nach wie vor große Zweifel, dass er genug Boden gut gemacht hat, weil dieses Match gegen Dimitrov, das lässt mich nach wie vor ratlos zurück. Und Dimitrov hat ein Tennis gezeigt wie Alcaraz 1.0, sage ich jetzt mal. Mhm. Also mit vielen Slices, mit viel Variabilität. Alles das, was Dimitrov macht, kann Alcaraz noch ein bisschen besser. Und das lässt
ich glaube nicht, dass er besser aufschlagen kann als Dimitrov in dem Match, in den ersten 2 Sätzen.
Das kann sein, aber er kann sonst alles besser als Dimitrov. Alles ein bisschen besser. Und das lässt mich momentan ein bisschen zweifeln daran, ob Sinner hier das Match wirklich gewinnen kann.
Aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Sinner ist in dem Match im ersten Spiel auf seinen Ellbogen gefallen und das hat ihn behindert. Mhm. Da kannst du mir sagen, was du willst. Mhm. Sonst hätte er nicht 2 Sätze so relativ glatt verloren. Mhm. Das müssen wir, glaube ich, einpreisen. Deshalb ist das auch genauso, wie das Djokovic-Spiel heute schwer zu analysieren ist, ist das Spiel von Sinner gegen Dimitrov aus Sinner-Sicht schwer zu analysieren. Gut, für mich ist Dimitrov sowieso der Wimbledon-Sieger der Herzen. Ist ja eh
absolut,
klar.
Absolut.
Aber es finde ich ganz schwer zu sehen und zu analysieren, weil man wirklich nicht weiß, wie sehr hat es ihn behindert. Ich glaube, es hat ihn mehr behindert in dem Match als im nächsten gegen Shelton.
Gegen Shelton hat er dann wieder gezeigt, dass er jemanden wie Ben Shelton ziemlich locker.
Ja, ist aber auch für mich noch kein Vergleich mit Alcaraz. Also gar nicht.
Nee, es ist auch nicht. Like, nein, für mich auch nicht.
Das Einzige, was Shelton vielleicht besser kann, schneller aufzuschlagen.
Genau.
Aber ansonsten ist das ja kein Vergleich.
Ja. Das waren diese beiden Matches. Da ich dich jetzt gerade da habe und da du jetzt die letzten 12 Tage jetzt hier auch mitverbracht hast, wie fällt dein Fazit vor den beiden Finals aus dieses Turniers?
Ja, wir sind ja auch immer so ein bisschen geprägt von dem, was so die Deutschen hier machen beim Turnier und da fällt das Fazit natürlich aus, dass es Zeit wird, dass die bei den Männern die 4, 5, die um die 17, 18 sind, dass die endlich schnell älter werden und vielleicht auch durchkommen. Ich habe mit dem Max ein Interview gemacht, Schönhaus, und er sagte, ihm ist es selbstbewusst, wie wenige, die gut in der Jugend sind, sich durchsetzen und im Herrenbereich auch in die Spitze kommen. Und dafür habe ich natürlich, wenn ich sagen, sehr vor Sorge habe, aber ich würde mir wünschen, dass da ein paar kommen von den 4 und 5, die da mitspielen. Was ist das? McDonald, Didura, McKenzie, Schönhaus und Engel. Sind ja im Grunde 5, die man da so auf der Rechnung haben kann. Und er sagte, dass es toll ist, dass sie so eine Gruppe sind, weil sie sich auch noch gut verstehen untereinander und alle supporten, wie man heute sagt. Und vielleicht kommen da ja 2 durch. Das fände ich schon schön, aber es wird auch Zeit, weil Zverev ist der Einzige, den man ernst nehmen kann. Die anderen Männer sind einfach zu schwach.
Zu alt?
Was denn?
Oder zu alt?
Ja,
Struff
oder zu alt. Struff hat gut gespielt, finde ich hier. Das war endlich mal wieder was Positives für ihn in diesem Jahr. Und wenn er diesen blöden Volley bei 4-4 im 4. Satz nicht verschlägt, dann wird auch Alcaraz mit ihm Schwierigkeiten kriegen, weil er gegen den gar nicht spielen mochte. Das war gar nicht sein Ding. Ich will jetzt auch nicht zu weit das ausufern lassen, aber bei den Frauen ist es ja ein bisschen ähnlich. Also wir haben uns jetzt wirklich, und ich war total beeindruckt von Laura Siegemund. Ich fand ihr Spiel immer nicht konkurrenzfähig. Aber wie sie hier gespielt hat, war sie konkurrenzfähig. Die hatte Sabalenka am Rande der Niederlage und das nicht mal glücklich, sondern Nein. weil sie als eine der wenigen verstanden hat, wie man gegen die spielen kann mhm. auf Rasen. Und ich fand es großartig und es war fast ein bisschen Pech, dass sie das 4-1 nicht im vierten, im dritten genau. macht. Ja. Dann hätte sie es wahrscheinlich sogar gewonnen.
Stell dir vor, Struff hätte den Volley gemacht, hätte ja. er vielleicht ja. Alcaraz in den fünften gebracht.
Wie war das mit hätte, könnte, ja. wäre im ah. Sport so?
Ja, genau.
Nicht so, ne?
Nee, ist nicht so.
Naja, aber weil Fazit, das ist jetzt die deutsche Perspektive, da wird es Zeit, dass da welche nachkommen, weil ich finde Eva Lüß toll auf ihre Art, aber sie hat nicht das Potenzial, meines Erachtens, mehr als das rauszuholen, als sie jetzt rausholt. Vielleicht schafft sie noch mal unter die 30 zu kommen, mhm. aber irgendwann ist Ende, wenn du dir die ganzen anderen hier anguckst, die Frauen, was die für Power haben, was die für Aufschläge haben. Mhm. Und wenn du Eva Lüß Aufschlag siehst, dann wird sie von jeder guten Spielerin wird sie erdrückt. Mhm. Ja? Und das ist schade und das wird aber bei ihrer Körpergröße und bei ihren Möglichkeiten, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie das noch hinkriegen kann. Es gibt auch Spielerinnen, wie habe ich gerade hier beim Legendenturnier gesehen, Chibulkova, die mhm. ist genauso groß und die hat aber eine Zeit lang wirklich Top Ten gespielt und WTA Finals gewonnen mhm. und so weiter. Also es geht auch, aber dann muss sie sich irgendwas ausdenken, mhm. wie sie mit diesem Aufschlag besser ins Spiel kommt. So, das ist jetzt die deutsche Perspektive und international finde ich es halt irre. Bei den Männern sind zwei ersetzen im Grunde die drei ja. früherer Tage. Da kann dann vielleicht so ein Fritz, vielleicht ab und zu mal ein Zverev die Rolle von Wawrinka oder Murray spielen. Mhm. Aber die drei Untouchables sind jetzt zwei. Ja, und bei den Frauen gibt es, glaube ich, deutlich mehr Optionen.
Also bei den Frauen haben wir jetzt in den letzten Jahren häufiger mal so, ich sag mal, random Wimbledon-Turniere gesehen. Und Markéta Vondrousova mit Barbora Krejcikova, dieses Jahr wird es entweder Iga Świątek, die nach einer durchwachsenen Sandplatzsaison auf einmal in ihrem ersten Wimbledon-Finale steht, oder Amanda Anisimova. Beides eigentlich coole Geschichten.
Ja.
Wenn die Wimbledon gewinnen, ich empfand, dass das Frauenturnier, obwohl so viele gesetzte Spielerinnen so früh ausgeschieden sind, hat extrem viele Geschichten hervorgebracht, auch mit Belinda Bencic. Und bei den Männern ist es halt wirklich bemerkenswert, wie sehr momentan Sinner und Alcaraz dem Wettbewerb enteilt sind. Und das ist etwas, ja. Wo ich sage, da haben die anderen Jungs eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen. Und es verbleibt natürlich auch, also für mich ist das Zitat des Turniers, das von Goran Ivanisevic, ich bin mit meiner Hüfte bin ich dreimal fitter als Stefanos Tsitsipas. Das bleibt eigentlich für mich und das ist einer der Sandwich-Generationen, aus der auch Alexander Zverev raus ist. Und ja.
Weißt du, was ich zu den, also wir haben immer bei Federer, Djokovic und Nadal gesagt, das sind so außergewöhnliche Spieler, dass es klar war, dass die anderen da nicht mithalten konnten. Ja. Und ich sag dir, Sinner und Alcaraz sind genauso außergewöhnlich. Es ist, die sind auch wirklich outstanding im Gegensatz zu den anderen. Die ja. haben einfach, auch Taylor Fritz spielt hier wirklich toll, ist im Halbfinale, aber der ist von der Art, sich zu bewegen, von den Varianten, ist der einfach nicht auf dem gleichen Niveau. Mhm. Und der wird es auch nicht nur mit guten Aufschlägen und starken Returns schaffen. Es fehlt einfach eine Dimension in dessen Spiel. Deshalb ist er mit den beiden nicht zu vergleichen. Und Sinner finde ich fantastisch an dem. Der hat auch nicht die gleichen Möglichkeiten wie Alcaraz, aber der verbessert sich ständig, immer ja. so schrittweise. Und das finde ich irre. Ja, ja. Und deshalb, und dessen Stärken sind so gut, dass Alcaraz nicht immer gegen ihn gewinnen wird.
Wir werden es sehen am Sonntag und wir werden morgen auf jeden Fall auch sehen, wie das Finale der Frauen ausgehen wird. Das Frauenfinale Iga Świątek gegen Amanda Anisimova morgen. Morgen wird es keinen Podcast geben. Zum vielleicht ersten Mal in der Geschichte von Chip and Charge und seinen 46 Turnieren und Grand Slams, die wir bislang begleitet haben, dass wir zum Finaltag der Frauen keinen Podcast anbieten werden. Wir werden beide Finals am Sonntag besprechen, Philipp und ich. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir haben hier die Zeit draußen genossen, vor dem Presseraum.
Der schönste Abend des Jahres hier in London, würde ich sagen.
Ja, es ist wirklich schön. Und deswegen, die Hintergrundgeräusche sind darauf zurückzuführen, dass hier auch die Kollegen und Kolleginnen draußen sich aufhalten. Deswegen, das bitten wir uns zu entschuldigen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky, bei Instagram und Threads könnt ihr uns auch folgen. Allerdings geht da im Moment leider gar nichts. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.